ARD.
Jedes neu entdeckte Teilchen ist eine neue Welt, die wir erkunden und erforschen möchten und sollten. Jedes neue Teilchen gibt uns auch die Möglichkeit, die Natur mit einer neuen Quelle auszuleuchten. Das ist natürlich mühselige Arbeit, aber es ist Arbeit, die mich ungemein befriedigt, weil das Standardmodell der Teilchenphysik hat noch sehr viele offene Fragen, die wir nicht erklären können. 85% der Materie im Universum besteht aus sogenannter dunkler Materie. Wir haben den größten Teil der Materie im Universum im Standardmodell noch gar nicht beschrieben.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Es ist der Ort, an dem das World Wide Web entwickelt und das Higgs-Teilchen entdeckt wurde. Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger hat diesen Ort mal als Kathedrale der Physik bezeichnet, wobei vielleicht nicht jeder Physiker mit diesem Link zu Kirche und Glauben glücklich ist. Gemeint ist das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung in der Nähe von Genf. Gerade hat das CERN seinen 70. Geburtstag gefeiert. Anlass für uns in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio, mal hinter die Kulissen dieser Großforschungsanlage zu schauen. Mein Name ist Anna Korwes und bei mir im Studio begrüße ich Shidem Ish-Sever. Ihr Nachname bedeutet die Arbeitsliebende, habe ich gelernt. Das passt zu den vielen Ämtern, die sie in der Forschung innehat. Unter anderem ist sie Professorin für experimentelle Elementarteilchenphysik an der Humboldt-Universität Berlin, leitende Wissenschaftlerin am DESY und sie ist Teil der internationalen Forscherkollaboration ATLAS am CERN. Shidem Ish-Sever, herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ihr Hauptarbeitsplatz ist schon hier in Berlin, aber Sie haben bereits viel Zeit am CERN verbracht, dort an Experimenten gearbeitet. Was bedeutet das CERN denn für Sie persönlich?
Sehr viel, weil ich war jetzt letzte Woche wieder am CERN und es ist ein sehr besonderer Ort für mich. Es ist ein internationaler Ort. Es steht nicht nur für Grundlagenforschung, das heißt für etwas, was die Menschen aus Kuriosität betreiben, also Wissensdrang. Es steht auch dafür für eine internationale Zusammenarbeit auf friedlicher Ebene, dass wir Außergewöhnliches schaffen können als Menschen, wenn wir uns zusammentun und zusammenarbeiten. Dafür steht CERN für mich, ja.
Da kommen ja sehr viele Wissenschaftler zusammen.
Ja.
Also es sind 13.000 Wissenschaftler aus 50 Ländern, die rund ums CERN forschen. Die sind natürlich nicht immer alle vor Ort. Für Menschen wie mich, die noch nie dort waren, das ist ja sicherlich ein riesiger Campus. Da gibt es Kinderbetreuung und Sportprogramm. Also viel Infrastruktur auch. Aber was herrscht denn da für eine Atmosphäre?
Wenn man da hinkommt, ist das so, als würde man in so einem Wespennest drin sein. Es ist immer so ein eine Vibration von Energie die ganze Zeit. Das merkt man besonders, wenn man von der Uni oder von einem Labor aus dem Nationalen Institut dorthin kommt, dann merkt man einfach dieses hohe Energieniveau, was da ständig herrscht. Und man gewöhnt sich da schnell dran. Und dann, wenn man erst wieder rauskommt aus dem Labor, wieder zurück ins Institut, dann merkt man, oh, ich war ja die ganze Zeit in einer sehr anregenden Umgebung. Also das so diese Energie, die man spürt.
Ja. Viel flirrende Energie.
Genau.
Das wird ja geleitet, das CERN, von einer Frau, der Italienerin Fabiola Gianotti.
Ja.
Jetzt gilt Physik eigentlich so als Männerdomäne. Mhm. Frau Gianotti ist ein Gegenbeispiel, Sie sind ein Gegenbeispiel. Wie ist es auf dem Campus?
Also natürlich ist die Mehrheit immer noch Männer, aber die Frauen am CERN, man sieht sie, also gefühlt mindestens 30% oder mehr. Mhm. Weil es gibt ja auch sehr viele junge Wissenschaftlerinnen, die jetzt auch am CERN arbeiten. Also das Fachgebiet hat sich geändert mit der Zeit, ja.
Jetzt entzieht sich ja die Grundlagenforschung, die da am CERN geleistet wird, für Laien oft so der Nachvollziehbarkeit. Man klammert sich dann so an den Output dieser Grundlagenforschung, also an Dinge, mit denen jeder was anfangen kann. Ich habe schon ein Beispiel genannt, das CERN ist die Wiege des Internet. So etwa 1990 entwickelt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir das sogar der besonderen Lage des CERN zu verdanken, dass ein Teil der Gebäude auf Schweizer Staatsgebiet, ein anderer Teil auf französischem Staatsgebiet liegt, oder?
Kann sein, ja. Also mein, so wie ich das verstanden hatte, ist halt, weil die Teilchenphysiker über die gesamte Welt verteilt arbeiten, und zwar an den CERN-Projekten, war es nötig, dass wir einen Weg finden, Informationen miteinander zu teilen. Und daher kam diese Erfindung, warum es dann halt zu diesen World Wide Web-Protokollen dann kam, die am CERN entwickelt worden sind für den Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Wissenschaftlern an verschiedenen Orten in der Welt.
Tim Berners-Lee war damals am CERN und der wollte den Austausch zwischen den Wissenschaftlern verbessern. Ja. Und da wurde dann hinterher was für alle draus.
Genau.
Das Herzstück des CERN, das ist ja der größte Teilchenbeschleuniger der Welt, der Large Hadron Collider LHC. So eine Hightech-Stahlröhre tief unter der Erde, ringförmig, unglaubliche 27 Kilometer lang. Und in dieser Röhre, da sollen die Bedingungen rekonstruiert werden, die Sekundenbruchteile nach dem Urknall geherrscht haben. Vor circa 14 Milliarden Jahren wird er vermutet. Und dafür lassen die Forscher Protonen, also winzige Bausteine unserer Materie, mit extremer Energie aufeinanderprallen und zerbersten. Jetzt habe ich das radikal vereinfacht. Trotzdem korrekt erklärt soweit?
Ja. Das ist meiner Meinung nach korrekt erklärt, ja.
Und das LHC schafft circa 600 Millionen Kollisionen in der Sekunde. Also wir bewegen uns wirklich immer in den Superlativen.
Ja, und diese Kollisionen, die müssen wir dann nach den interessanten Ereignissen durchforsten. Die sind natürlich viel seltener als 600 Millionen Mal. Und dafür gibt es dann ganz spezielle Triggersysteme heißen die, die dann in Bruchteilen von Sekunden dann entscheiden, ob eine Kollision, wir nennen das ein Ereignis, dann interessant ist für die Aufzeichnung oder eben nicht.
Also man guckt dann, welche dieser Bruchstücke, die durch die Kollision entstehen, sich interessant verhalten, um in ihren Begriffen zu bleiben. Das Interesse zielt auf die nicht mehr teilbaren Elementarteilchen. Die will man erforschen. Da muss man jetzt einen kleinen Exkurs in das Standardmodell der Teilchenphysik unternehmen. Da gibt es 17 Elementarteilchen, ne? Auf denen quasi die Welt, also die uns bekannte Materie, aufgebaut ist.
Das sind dann 16, ja genau, 17 Teilchen, das muss ich nochmal durchrechnen.
Genau, also da gehören einmal diese Quarks dazu, von denen man ja schon mal gehört hat, oder auch Elektronen, und die wiederum wechselwirken miteinander.
Ja, also wir haben verschiedene Wechselwirkungen in der Natur, nicht nur die elektromagnetische, die wir tagtäglich ja in unserem Leben haben, also wenn wir ein Licht einschalten oder Magnete. Aber wir haben noch zwei weitere, sehr kurzreichweitige Wechselwirkungen, die wir aber tagtäglich nicht spüren. Das ist zum Beispiel die schwache Wechselwirkung und die starke Wechselwirkung plus die Gravitationskraft, die nicht im Standardmodell unserer Teilchenphysik beschrieben wird. Ja.
Mhm. Diese Wechselwirkung, die haben wir den Bosonen, anderen Elementarteilchen zu verdanken. Das allerletzte dieser Bosonen, des Standardmodells, das Higgs-Boson, das hat man 2012 am CERN endlich gefunden. Ich sage deswegen endlich, weil man wusste, das muss es irgendwie geben, aber man konnte es bis dato nicht finden. 2012 eben dann schon, wofür später auch der Nobelpreis verliehen wurde. Das war der größte Erfolg des CERN.
Ich war am CERN zu der Zeit.
Wie haben Sie das erlebt?
Also der Tag, an dem die Entdeckung dann verkündet worden ist, das war, da habe ich nur Gänsehaut gehabt die ganze Zeit. Und es war ein sehr wichtiger Moment für uns alle. Und die Entdeckung durch mein Experiment wurde ja verkündet, als auch von dem Konkurrenzexperiment CMS. Also ich arbeite am Atlas-Experiment. Und beide Experimente haben unabhängig voneinander diese Entdeckung gemacht. Und das fand ich enorm wichtig. Also das war sehr schön zu sehen.
Warum
also
war das enorm wichtig, dass es beiden gelungen ist?
Weil wenn ich zum Beispiel als Atlas-Experimentator oder als Atlas-Kollaboration diese Entdeckung verkünde und das CMS-Experiment sagt, nee, haben wir nicht gesehen, dann hätte das bedeutet, da ist irgendwas schiefgelaufen. Wir haben irgendwas übersehen, weil beide Experimente sind so konzipiert, dass wir unsere Physikresultate überprüfen können und sollen. Und das heißt, dass beide Experimente unabhängig voneinander diese Entdeckung gemacht haben, war für mich eigentlich sehr besonders an dem Tag. Und das war schon schön zu sehen.
Ein Prüfsiegel.
Ja, genau. Und dass man halt sieht, dass die Arbeit, die wir geleistet haben als Kollaboration, also CMS als auch Atlas, wissenschaftlich solide ist. Also das ist schon schön. Weil bis man solche Resultate veröffentlicht, das ist enorm viel Arbeit. Da wird jedes Steinchen umgedreht, weil man sicher gehen möchte, dass man keine falsche Entdeckung dann verkündet. Also das war schon sehr schön zu sehen.
Also. Über das Atlas-Experiment sprechen wir gleich noch genauer. Ja. Aber können Sie noch mal kurz die Bedeutung dieses Higgs-Teilchens erklären? Das verleiht den Dingen überhaupt ihre Masse? Also hätte es ohne dieses Higgs-Teilchen nach dem Urknall, hätte sich da keine Materie gebildet? Oder wie ist es mit der Schwerkraft? Also würden wir alle durch die Gegend fliegen, wenn es dieses Higgs-Teilchen nicht gäbe?
Dieses Higgs-Teilchen verleiht den kräftevermittelnden Teilchen als auch den Elementarteilchen ihre Masse. Und ohne diese Masse würden keine Atome existieren, wir würden keine Atomkerne haben. Das heißt, all diese Strukturen, die wir jetzt im Universum sehen, würden nicht existieren können. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der größte Teil der Masse in zum Beispiel einem Proton nicht durch die Elementarteilchenmassen zustande kommt, sondern durch die Bindungsenergie der Quarks und Gluonen. Das ist nur so ein Side Remark. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Elementarteilchen kurz nach dem Urknall diese Masse durch die Wechselwirkung mit dem Higgsfeld nicht bekommen hätten, dann gäbe es uns so, wie wir jetzt hier sind, nicht.
Ja. Sie haben eben das Atlas-Experiment angesprochen. Also um diese Splitterteilchen, die nach Kollisionen der Protonen entstehen, um die untersuchen zu können, um die zu finden, braucht es die sogenannten Detektoren, vielleicht vergleichbar mit Riesenmikroskopen. Ganz vereinfacht gesagt. Davon gibt es mehrere am CERN, zwei haben Sie bereits erwähnt. Und Sie arbeiten mit einem internationalen Team, ich glaube von rund 3000 Leuten, am Atlas-Detektor, der eben auch das Higgs-Teilchen entdeckt hat. Das ist ja ein Riesentrum, 46 Meter lang, 25 Meter hoch, wiegt 7000 Tonnen und befindet sich eben auch 100 Meter unter der Erde an dem Beschleuniger dran. Was ist das für ein Gefühl, da zu arbeiten? Also ist es da super laut?
Ja. Also man kommt an den Detektor nicht heran, wenn das LHC betrieben wird. Das wäre nicht gesund wegen der Strahlungsbelastung.
Aber wenn man neben diesem Detektor steht, das muss ja riesig sein.
Also man kommt sich sehr klein vor. Also es ist ja so groß wie eine Kathedrale. Und ich bin immer wieder überwältigt davon, dass wir so einen riesigen Detektor betreiben können und zusammengebaut haben. Den kann man ja nicht irgendwie im Laden kaufen. Der wurde ja wirklich in Handarbeit überall in der Welt zusammengebaut und dann ans CERN gebracht und dann dort nochmal zusammengebaut und aufgestellt. Ja, das ist halt schon eine riesige Koordinationsaufgabe, die da unser Fachgebiet hingekriegt hat. Und da bin ich natürlich auch sehr stolz drauf und auch immer wieder faszinierend, wenn man das sieht, dass das funktioniert. Ja.
Wir haben die Dimensionen umrissen, also ein sehr großes Gerät, ein riesiges Gerät, was aber extrem feinfühlig ist, in Anführungsstrichen formuliert. Also ich habe gelesen, es vermag Effekte zu registrieren, die so schwer fassbar sind wie eine einzelne Schneeflocke, die auf die Alpen trifft.
Okay, den Vergleich hatte ich noch nicht gehört. Das kann gut sein. Also wir können zum Beispiel Spuren von Teilchen genauer als ein Haardurchmesser rekonstruieren. Also wenn wir dann Teilchen durch unseren Detektor fliegen sehen, also das ist eine enorme Genauigkeit, mit der wir da die Teilchenspuren rekonstruieren können. Also diese Detektoren können Sie sich auch als sehr schnelle digitale Kameras vorstellen, weil wir halt sehr viele Schnappschlüsse pro Sekunde machen müssen, um aus diesen 600 Millionen Kollisionen die Interessanten dann herauszusuchen.
Ja. So ist es gelungen, eben das Higgs-Boson zu finden.
Genau.
Aber die Experimente laufen ja weiter unter Hochdruck, womit wir in der Gegenwart sind, die weiter versuchen zu verstehen, woraus das Innerste der Materie besteht. Ja. Aber wissen wir das denn jetzt nicht, indem wir das letzte Element des Standardmodells der Teilchenphysik gefunden haben?
Ich will das nicht das letzte nennen. Also wir haben jetzt ein Teilchen gefunden, womit wir jetzt den Schlüssel dazu gefunden haben, wie Elementarteilchen Masse gewinnen. Das Standardmodell der Teilchenphysik hat noch sehr viele offene Fragen, die wir nicht erklären können. Wir wissen zum Beispiel nicht, warum gewisse Eigenschaften des Higgs-Bosons so sind, wie sie sind. Also wir wissen nicht, warum es das Higgs-Feld gibt. Was ist der Ursprung des Higgs-Felds, was anderen Teilchen Masse gibt? Und diese Frage zum Beispiel wollen wir auch beantworten über Messungen, die wir jetzt zurzeit in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten am LHC durchführen.
Inwiefern oder wie weit kann man denn mit dem Standardmodell bisher überhaupt das Universum erklären?
Also wir können noch nicht erklären, warum es so eine große Antimaterie-Materie-Imbalance gibt im
Universum. Das muss man, glaube ich, noch mal kurz erklären. Also zu jedem Teilchen gibt es ein Antiteilchen, was nach bisherigem Kenntnisstand identisch ist, soweit man das eben bisher messen kann.
Bis auf halt, dass man
die Ladung, unterschiedliche Vorzeichen.
Genau, der Ladung. Aber naiv gedacht würde man erwarten, man hätte beim Urknall genauso viel Materie wie Antimaterie erzeugen sollen. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre die Materie mit der Antimaterie zerstrahlt. Das heißt, wir hätten nur noch Lichtteilchen übrig und keine Materie, die sich zu Planeten oder Sternen zusammenfügen hätte können. Es gab ganz wenig mehr Materie als Antimaterie und wir verstehen nicht, woher das kommt, also was der Ursprung von dieser Imbalance ist. Und das ist auch ein großes Geheimnis. Das ist eines dieser großen Fragen, die das Teilchenphysikmodell nicht beantworten kann, zum Beispiel.
Und das beschreibt auch nur die bisher uns bekannte Materie, die aber nur 5%, glaube ich, ausmacht.
Genau, ne? Wir haben sehr viele, also außerhalb der Teilchenphysik, Messungen. 85% der Materie im Universum besteht aus sogenannter dunkler Materie. Wir haben den größten Teil der Materie im Universum im Standardmodell noch gar nicht beschrieben. Ja.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Shirem Ishsever, Professorin für Teilchenphysik und Forscherin an den ATLAS-Experimenten am CERN. Wenn es jetzt gelingen sollte, noch ein bisher unentdecktes Teilchen zu finden, was quasi nicht mehr im Standardmodell vorgesehen ist, könnte man dann sagen, das ist die Begründung einer neuen Physik?
Ja, also wir würden eine neue Beschreibung der Natur entwickeln müssen. Und da weiß ich jetzt nicht, was das dann am Ende sein würde, aber es würde ein neues Forschungsfachgebiet sich eröffnen. Genauso wie nach der Entdeckung des Higgs-Bosons wir ein sehr aktives neues Forschungsgebiet auch haben. Ja.
Sie lassen also immer weiter im LHC Millionen von Kleinstteilchen crashen und steigern auch die Zahl der Kollisionen. Aber bisher wurden seit 2012 keine neuen Teilchen gefunden. Wenn das nicht der richtige Weg ist, immer über diese Zertrümmerung von Teilchen zu forschen?
Also ein Ziel ist es, diese Experimente nach neuen Teilchen zu suchen oder nach neuen Wechselwirkungen. Das andere wichtige Ziel ist es, die Teilchen, die wir kennen, noch genauer auszumessen. Also jetzt zum Beispiel das Higgs-Boson, was wir entdeckt haben, das können wir nicht einfach so liegen lassen und sagen, oh ja, da haben wir ein neues Teilchen. Also es gibt jetzt ein riesiges Forschungsprogramm am LHC, was das Ziel hat, die Eigenschaften dieses Teilchens so genau wie möglich auszuleuchten. Also es wäre kriminell, es nicht zu machen, meiner Meinung nach.
Warum ist das so wichtig?
Also für mich ist die Higgs-Entdeckung 2012, kommt die gleich einer Entdeckung eines neuen Kontinents. Also wir sind gerade am Strand angekommen. Und das heißt, was auf diesem Kontinent ist, das heißt, sind da Dschungel, sind da, welche Tiere sind da, etc. Das versuchen wir in Anführungsstrichen mit unseren Messungen, die wir jetzt am LHC durchführen, herauszufinden. Jedes neu entdeckte Teilchen ist eine neue Welt, die wir erkunden und erforschen möchten und sollten. Jedes neue Teilchen gibt uns auch die Möglichkeit, die Natur mit einer neuen Quelle auszuleuchten. Das ist natürlich mühselige Arbeit, aber es ist Arbeit, die mich ungemein befriedigt, weil ich habe da was Neues entdeckt und das möchte ich auf jeden Fall besser verstehen. Ja.
Aber inwiefern gibt es denn überhaupt Indizien schon dafür, dass es wirklich noch bisher unbekannte Teilchen gibt?
Indizien in den Daten haben wir noch nicht. Aber die Indizien sind halt die unbeantworteten Fragen, die das Standardmodell uns aufwirft. Und dann ist die Frage, was ist es, was die Antwort auf diese Fragen geben könnte.
Jetzt ist das CERN gerade 70 Jahre alt geworden. Es wird aber auch Kritik am CERN immer lauter, jetzt auch rund um dieses Jubiläum, weil es teuer ist. Es hat ein Jahresbudget von fast 1,3 Milliarden Euro und hat aber eben seit dem Higgs-Teilchen keine bahnbrechende Entdeckung mehr gemacht. Welchen Druck verspüren Sie da auch als Forscherin, jetzt neue, möglichst schlagzeilenfähige Entdeckungen zu machen? Ich weiß, Grundlagenforschern sind Schlagzeilen eigentlich wurscht, aber sie sind ja im Endeffekt auch schon die Lebensversicherung für das CERN, was ja auf sehr viel Geld von den Mitgliedstaaten angewiesen ist.
Also die Natur ist, wie sie ist. Ich kann da jetzt Wünsche haben oder sonst dergleichen oder Träume, es bringt nichts. Die Erwartungshaltung der Gesellschaft sind da. Aber meine Aufgabe als Wissenschaftlerin ist, so gut wie möglich und so fundiert wie möglich die Natur zu erforschen und dann den Interessierten oder uns, also dem Fachgebiet zu sagen, das sind die Ergebnisse von dem, was wir erforscht haben. Die Gelder, die in diese Grundlagenforschung hineinfließen, sind viel, aber es ist ein Labor, internationales Labor, wo die Hochenergiephysiker zusammenkommen, in dem Sinne auch eine sehr effiziente Art und Weise, Forschung durchzuführen. Am ATLAS-Experiment laufen circa über 200 Analysen parallel. Das sind 200 Experimente, Tabletop-Experimente, die andere Fachgebiete über verschiedene Universitäten und Labore durchführen. Wenn man das dann vergleicht, ist das eigentlich eine sehr effiziente Art, Grundlagenforschung durchzuführen. Wir tun uns zusammen, um diese großen Geräte zu bauen und diese großen Forschungsvorhaben durchzuführen.
Jetzt würden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am CERN ja auch gerne noch einen Schritt weitergehen, denken über einen Nachfolger des bisherigen Teilchenbeschleunigers nach, über den Future Circular Collider FCC. Der soll statt den bisherigen 27 Kilometern an die 100 Kilometer lang sein. Gerade läuft noch eine Machbarkeitsstudie dazu. Die soll bald abgeschlossen sein. Und das Gerät könnte dann Mitte der 2040er Jahre in Betrieb gehen. 100 Kilometer Teilchenbeschleuniger, jetzt haben wir 27. Warum wäre das so wichtig?
Also zurückzugehen, der FCC ist nur eine der möglichen Maschinen, die zurzeit im Fachgebiet diskutiert werden. Wir gehen jetzt zurzeit in den nächsten 12 Monaten durch einen Prozess durch, wo die europäische Strategie der Teilchenphysik aktualisiert wird. Die Fachgruppen oder die Teilchenphysikgemeinden international sind jetzt gefragt worden, Input zu geben in diesen Prozess und der wird gerade gesammelt. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Es ist nicht klar, dass am Ende das Fachgebiet sich für den FCC entscheiden wird oder nicht.
Aber was denken Sie persönlich? Was könnte ein 100 Kilometer langer Beschleuniger besser als ein 27 Kilometer langer? Was ist der Unterschied?
Es sind die Kollisionsenergien, die wir damit erreichen können. Höhere Beschleunigungsenergien bedeuten, dass man näher an den Urknall kommt. Das heißt, zum Beispiel die Kollisionsenergien am LHC erlauben es uns, laut unseren Modellen des Universums, was wir haben, Wechselwirkungen, Teilchen, die noch nicht mal 10 hoch minus 10 Sekunden nach dem Urknall vorgeherrscht haben, zu untersuchen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Beschleuniger bauen würde, der eine höhere Kollisionsenergie hat oder Energiedichten erzeugt, entspricht das höheren Temperaturen im Universum. Und höhere Temperaturen bedeutet, wir kommen noch näher an den Urknall heran. Das reizt uns als Hochenergiephysikerinnen zu höheren Energien.
China baut ja auch an so einem 100 Kilometer oder denkt darüber nach, einen 100 Kilometer langen Teilchenbeschleuniger zu bauen. Ist das auch so eine Rivalität? Also möchte man auch die Hoheit über dieses Forschungsfeld, die bisher schon in Europa liegt, sieht man die in Gefahr und will die nicht riskieren?
China wird jetzt, glaube ich, in dem nächsten 5-Jahres-Plan versuchen, die jetzt so einen Beschleuniger reinzubekommen. Wenn der reinkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gebaut wird, sehr hoch. Für Europa würde das natürlich bedeuten, dass dann das Zentrum der Hochenergiephysik nicht mehr nur in Europa sein wird. Und das ist halt eine strategische Frage, die sich Europa stellen muss, ob man damit leben kann oder nicht. Ich denke, für CERN ist es enorm wichtig, dass wir für die Zukunft nach dem LHC fürs CERN ein Programm definieren und finden, weil das CERN ist für Europa ein enorm wichtiges Innovationscenter. Wir produzieren immer wieder also neue Technologien, die es noch nicht auf dem Markt gibt, die auch überall zur Anwendung kommen, also in der Medizinforschung, in den Krankenhäusern. Das World Wide Web hatten Sie erwähnt, die Ausbildung von Zehntausenden von Studierenden und die bleiben ja nicht alle in der Hochenergiephysik, die gehen ja auch raus in die Welt und nutzen ihre Fähigkeiten in anderen Bereichen unserer Gesellschaften aus. Also das CERN ist für Europa ein Innovationszentrum, was dann natürlich Gefahr laufen würde, dass wir das verlieren. Ja.
Nichtsdestotrotz geht es ja darum, nochmal Geld in die Hand zu nehmen und technischen Fortschritt am CERN zu bewirken. Da sind ja auch nicht alle Staaten so, dass sie sofort schreien, hier. Wenn es jetzt tatsächlich dazu kommen sollte, dass man diesen besonders großen Teilchenbeschleuniger bauen würde, dann wären das Kosten von 20 Milliarden Euro, sagen Schätzungen. Rechtfertigen denn die zu erwartenden, nicht absehbaren Ergebnisse sozusagen diese Investitionen?
Ich glaube ja. Und zwar muss man auch die Laufzeit dieser Experimente mit in Betracht ziehen. Das sind ja nicht 20 Milliarden die man nur für ein Jahr ausgibt. Das erstreckt sich ja über Dekaden, dieses Programm. Und wenn man sich das vor Augen hält, denke ich, kann man das rechtfertigen. Das Problem der Grundlagenforschung ist, ich kann Ihnen nicht sagen, was die Ergebnisse sein werden, aber ich kann Ihnen garantieren, das, was wir lernen über diese Messungen, wird enorm wichtig sein für das Verständnis der Struktur der Materie als auch des Universums, wie es angefangen hat. Und das sind halt Fragestellungen, die mich enorm herantreiben und ich denke halt auch die Menschheit insgesamt, dass wir Antworten auf diese Fragen versuchen zu finden.
Aber kann es nicht auch sein, dass die allerletzten Geheimnisse und Gesetze der Natur oder des Universums schlicht unergründbar für den Menschen sind und auch bleiben werden? Also dass wir nie alles verstehen werden, sondern vielleicht irgendwo die Grenze der Erkenntnis kommt?
Das kann gut sein, aber ich glaube, wir haben diese Grenze noch nicht erreicht. Also wir können noch mehr, glaube ich, aus der Natur herauskitzeln mit den Technologien, die wir zurzeit haben, als auch entwickeln. Ich glaube, wir Menschen überraschen uns immer wieder. Wir übertreffen die Erwartungen immer wieder.
Und was ist die Fragestellung, deren Antwort Sie am meisten interessieren würden? Also was würden Sie am allerliebsten noch herausfinden über die Entstehung unseres Universums?
Warum die Elementarteilchen die Massen haben, die sie haben? Oder auch, warum gibt es das Higgs-Feld? Wie entsteht das Higgs-Feld? Also das sind so Fragen, die mich schon wurmen und auf die ich gerne Antworten hätte. Es gibt noch viele weitere, auf die, glaube ich, in meiner Lebenszeit ich keine Antworten erhoffe zu sehen oder zu finden. Wie zum Beispiel, was ist Energie? Was ist
okay,
Zeit?
Ganz große Fragen.
Das sind so ganz große Fragen, aber die wurmen mich halt auch. Und ich würde gerne auch mal verstehen wollen, was Zeit ist, was ist Raum, ja, was ist Energie.
Shidem Ishsever, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Das waren die Wissenswerte im Gespräch im RBB 24 Inforadio. Heute mit Shidem Ishsever, Professorin für experimentelle Elementarteilchenphysik an der Humboldt-Universität Berlin, leitende Wissenschaftlerin am DESI und Mitglied der internationalen Forscherkollaboration Atlas am CERN. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwis.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.